Das Thema des heutigen Abends lautet Schwulenhass und Männerbund, die autoritäre Sehnsucht im deutschen Sprechgesang. Und ich begrüße jetzt auch nochmal recht herzlich Tjaak Kunstreich, der heute referieren wird. Ganz kurz zu seiner Person. Tjaak Kunstreich ist Autor und Publizist. Er schreibt unter anderem für Bahamas und für die Jungle World und ist Mitautor dieses sehr schönen Buches, das ich jedem empfehlen kann, von Renate Göllner und Jana Radonic herausgegeben, mit Freud, Gesellschaftskritik und Psychoanalyse. Bevor ich an Tjaak übergebe, möchte ich ganz kurz noch ein paar Worte zum Hintergrund der heutigen Veranstaltung verlieren. Am 5. Oktober des letzten Jahres fand in der Easy Shore, für die, die das nicht kennen, aber den meisten dürfte das ein Begriff sein, das ist eigentlich die größte Diskothek hier in Halle, am 5. Oktober fand also in der Easy Shore ein Hip-Hop-Konzert statt. Und der Höhepunkt des Abends, der Höhepunkt dieses Konzertes war folgender: der Haupteck Kaiser rief den Rapper Jihad auf die Bühne, und dieser Rapper Jihad ist wegen seiner schwulenfeindlichen Texte und aufgrund einer Initiative der schwul-lesbischen Studentengruppe Equal Halle von der Show wieder ausgeladen worden. Dieser Kaiser, der den Jihad dann auf die Bühne rief oder auf die Bühne bat, der drohte dem Presseverantwortlichen von Equal Halle dabei nicht nur mit einem Hausbesuch, also Hausbesuch, das ist sicherlich alles noch aus den 90er Jahren als Jargon der Nazis bekannt, also der Kaiser drohte dem Presseverantwortlichen von Equal Halle nicht nur mit einem Hausbesuch, sondern er erklärte gleichzeitig, dass Jihads Lied Keine Toleranz sein Lieblingslied ist. Das Publikum war angesichts solcher Aussagen ziemlich begeistert, und ich will ganz kurz zeigen, worüber sich dieses Publikum begeistert hat, also ein Textauszug, der verdeutlichen soll, was Kaiser, was Jihad und einige dieser Leute, die dort sich im Publikum fanden, was diese Leute so mögen. Das ist ein Auszug aus dem Lied, das Kaiser als sein Lieblingslied bezeichnet hat. Zitat: Gott schuf Adam und Eva und nicht Adam und Peter. Was soll in Zukunft passieren? Männer ehen und schwuchteln, die Mädchen erziehen. Meiner Meinung nach hat sowas kein Leben verdient. Man sollte Schwule in den Medien verbieten. Aus meiner Gegend wird dieses Elend vertrieben. Ihr seid der Grund, warum die Väter aussterben, falsch gepolt und steht wie Mädchen auf Pferde. Einer Schande für den Mann in den Po gefickt. Deine Eltern schämen sich, dass du ein Homo bist. Ich gehe mit 10 MGs zum CSD, zum Christopher Street Day, und kämpfe für die Heten, die auf Mädchen stehen. Seid wie ein Mann und zeigt, dass ihr keine Toleranz habt. Haltet zusammen und schneidet ihnen den Schwanz ab. Dieses eher wirklich widerliche Lied, Kastrationsfantasien und ähnliche Dinge und die Aussage, mit 10 MGs zum CSD gehen zu wollen, dieses Lied und diese Aussage stieß ausgerechnet in einer Atmosphäre auf, ziemliche Begeisterung, stieß ausgerechnet in einer Atmosphäre auf Zustimmung, die selbst in gewisser Weise an einen CSD erinnerte, allerdings an eine faschistisch brutale Variante des CSD und vor allem an einen CSD ohne Ausgelassenheit und ohne Frauen. Also schwitzende Männer versuchten sich im Rhythmus zu bewegen, präsentierten sich gegenseitig ihre mal mehr, mal weniger durchtrainierten Oberkörper, umarmten sich und suchten Kontakt zum Schweiß und den nackten Oberkörpern der anderen. Also eine durchaus homoerotische Stimmung. Das Eigenartige oder besser das Bemerkenswerte an dieser Stimmung war nur, dass der Soundtrack dafür nicht von Grace Jones, von Rosenstolz oder auch nicht von irgendwelchen Drum and Bass Acts, die lange Zeit auf dem CSD gespielt wurden, präsentiert wurde, sondern dass der Soundtrack von Hip-Hop mit schwulenfeindlichen Texten geliefert wurde von einem Moderator, der Scheiß Schwuchteln blökte, und einem Rapper, einem Mann mit dem Namen Breiti, der bei einer Band mit dem Namen Hassmonsters spielt oder singt, und einem Rapper, der halt sang: Schwule sind der Abschaum der Welt. Das alles, diese Aussagen, diese Stimmung, dieses Konzert und alles, was damit in Verbindung stand, das alles war für die AG Antifa im Stura Anlass, Tjaak Kunstreich einzuladen, um über Schwulenhass und Männerbund zu sprechen. Auch wenn der Untertitel der heutigen Veranstaltung die autoritäre Sehnsucht im deutschen Sprechgesang heißt, hoffe ich trotzdem, dass wir nachher in der Diskussion, die hoffentlich zustande kommen wird, dass wir nachher in dieser Diskussion nicht allzu tief in die Abgründe der deutschen Hip-Hop-Szene abtauchen werden, dass wir uns also nicht allzu sehr über Rhymes, Flows, über die und die Platte, die und die Crew, den und den Act unterhalten werden. Die Hip-Hop-Szene ist für uns heute vor allem das Beispiel, an dem der Zusammenhang von Schwulenhass und Männerbund demonstriert werden soll. Trotzdem, und damit schränke ich im Grunde genommen auch das gleich wieder ein, was ich gerade gesagt habe, trotzdem ist es mehr als Zufall, trotzdem ist es mehr als Willkür, dass wir uns als AG Antifa ausgerechnet für dieses Beispiel, für das Beispiel Hip-Hop-Szene entschieden haben. Es scheint nämlich so, und ich sage extra scheint, weil ich das gerne als einen Diskussionsvorschlag vielleicht für nachher noch begriffen wissen möchte, es scheint nämlich tatsächlich so, als würde die Faschisierung der Alltags- oder Jugendkultur, von der wir Anfang der 90er oder in den 90er Jahren immer wieder gesprochen haben, als würde sich diese Faschisierung tatsächlich vollziehen, wenn auch in einer ganz anderen Art und Weise, als wir das in den 90er Jahren noch gedacht haben. Die Faschisierung der Jugendkultur kommt aktuell nicht mehr in Springerstiefeln, nicht mehr mit Heil Hitler, nicht mehr mit Ausländer raus, nicht mehr mit Strasser versus Hess und Ähnlichem daher, sondern weitaus unpolitischer, mit allgemeiner Verrohung, mit Verfolgungsbedürfnis gegen alles und jeden, mit der Sehnsucht, jemanden fertig zu machen oder, wie es im Slang heißt, jemanden in ein Opfer zu verwandeln, mit der Organisierung in Banden, Rackets oder eben die Crews, von denen vorhin schon gesprochen wurde, und mit rigider Sexualmoral. Die zentralen Protagonisten dieser Entwicklung scheinen nicht mehr wie noch in den 90er Jahren die klassischen NPD- oder Kameradschaftsnazis zu sein. Diese Leute sind zwar insbesondere im Osten nach wie vor äußerst gefährlich, aber sie prägen gerade in Großstädten weder das Straßenbild, noch können sie Konzerte in Großraumdiskotheken wie hier in Halle wie in der Schorre beispielsweise abhalten oder veranstalten. Sondern die zentralen Protagonisten dieser Entwicklung oder zu den zentralen Protagonisten dieser Entwicklung scheint das zu gehören, was man recht vage und im weitesten Sinn als Hip-Hop-Szene bezeichnen kann. Also ausgerechnet die Szene, die, und das sollte man vielleicht auch mal zum Ausgangspunkt für weitere Überlegungen nehmen, ausgerechnet die Szene, die in den 90er Jahren sowas wie das Lieblingskind der Linken und das Lieblingskind von linken Sozialarbeitern war und ohne deren Musik im Grunde genommen kaum eine größere Antifa-Demo auskam. Wenn man sich beispielsweise ein Video der Immortal R-Stars, heißen die, einer hallischen Crew ansieht, auf dem sie zu schlechter Musik und zu noch schlechteren Rhymes mit Pistolen, mit Messern und mit Knüppeln posieren, auf dem sie blutverschmierte Messer in die Kamera halten oder auf dem sie im Stil eines Snuff-Videos mit 10 Leuten und mit Knüppeln bewaffnet jemanden durch den Wald hetzen. Wenn man sich das alles ansieht, dann gehört nicht viel dazu, um dahinter faschistisches Verfolgungsbedürfnis oder zumindest faschistoides Verfolgungsbedürfnis zu erkennen. Wenn dann im Forum von hiphophalle.de geschrieben wird, dass Schwule abgestochen gehören, dass Schwule vergast werden sollten, dann ist das schließlich auch ganz offen der Jargon, dann ist das ganz offen der Slang der Nazis. Dabei spielt es, wie Andreas Reschke in der aktuellen Ausgabe der Bonjour Tristesse schreibt, tatsächlich keine Rolle, ob dieser Hip-Hop-Mob etwas gegen klassische Nazis hat und, wie beim Konzert in der Schorre, von dem ich schon gesprochen habe, Nazi-Tod brüllt, denn hinter diesem vermeintlichen Antifaschismus, hinter Aussagen wie Nazi-Tod, scheint sich tatsächlich die gleiche oder zumindest eine ähnliche Sehnsucht nach Verfolgung oder Abstrafung zu verbergen, die Kaiser kurz nach diesem oder kurz vor diesem Ruf Nazi-Tod dazu hat aufrufen lassen, die Pressesprecher oder den Pressesprecher von Equal Halle mit dieser Person einen Hausbesuch abzustatten. Solange die Hip-Hop-Szene diese Dinge hinnimmt, solange die Betreuer des Forums von hiphophalle.de die Aufrufe zum Schwulenmord wie einen normalen Diskussionsbeitrag in diesem Forum stehen lassen, solange Aufrufe zur Verfolgung und zur Ermordung von Schwulen als Witz oder als Provokation abgetan werden und solange man diejenigen, die diesen ganzen homophoben Schrott, der in diesen Hip-Hop-Foren verbreitet wird, solange man diejenigen, die diesen Schrott kritisieren, an einer Hand abzählen kann, solange muss sich die Hip-Hop-Szene tatsächlich den Vorwurf gefallen lassen, die Faschisierung der Alltags- oder wegen mir die Faschisierung der Jugendkultur, von der ich vorhin gesprochen habe, mit voranzutreiben. Ich bin damit am Ende meiner Ausführungen angelangt und wird jetzt einfach an Tiag übergeben. Bitte schön.
Ja, danke. Guten Abend. Wenn man sich die Kommentare ansieht, die im Hip-Hop-Halle-Forum im Vorfeld dieser Veranstaltung erschienen sind, stellt sich einem die Frage, kann man solche Leute überhaupt ernst nehmen und wollen sie ernst genommen werden oder wollen sie nur ein bisschen Aufmerksamkeit und Zuwendung? In der Hoffnung, einen eigenen Artikel zu bekommen, alle Schwulen vergasen, Hass, Hass, Hass. ereifert sich etwa ein Dr. Gott, der schon zum umstrittenen Auftritt von Dschihad in der Diskussion teilnahm. Unter dem Pseudonym Starks versucht sich jemand an Argumenten. Ich zitiere: Wir das Tätervolk müssen alle anderen tolerieren. Jeder darf kommen und seine Gesetze und Bräuche mitbringen. Scheiß auf Grundgesetz, scheiß auf abendländisches Wertesystem. Und jetzt schiebt ihr uns, Hip-Hop-Halle, die Schuld zu? Ja, es gibt ja einige, die nichts mit Homosexuellen am Hut haben. Das ist ihr gutes Recht. Da beurteilen ständig irgendwelche Experten Rap, obwohl sie sich nicht damit beschäftigt haben. Was für eine Last muss es sein, ein deutscher Jungmann zu sein? Davon, wie sie fortwährend in einer Umwelt, die ihnen mehr abverlangt, als ihren Mann zu stehen, erniedrigt und gepeinigt werden, sprechen nicht nur ihre Texte, sondern auch Studien der letzten Jahre, in denen der soziologische Typus des jungen Mannes gleichbedeutend mit Verlierer ist. Dass solche jungen Männer unter Umständen zu Recht frustriert sind, weil sie ahnen, dass Zukunft für sie die immer gleiche Gegenwart staatlicher Elendsverwaltung bedeutet und sich deswegen in eine Fantasiewelt flüchten, in der sie alles haben können, was ihnen die reale Welt versagt, Macht und Männlichkeit, das erklärt noch nicht, wieso ein nicht unbeträchtlicher Teil männlicher Jugendlicher sich im Schwulenhass zusammenfindet und warum ausgerechnet Hip-Hop und nicht irgendeine andere Musikrichtung Medium dieses Hasses werden konnte. Mir geht es heute Abend um den ersten Teil der Frage. Der zweite, also wieso Hip-Hop zum Medium von solchen Hassparolen werden konnte, der müsste eigentlich Gegenstand einer anderen Untersuchung sein. Und ich will hier auch gar nicht so tun, als wäre ich ein Experte, das bin ich nicht. Und insofern wird auch enttäuscht werden, wer mit mir heute Abend über Musik sprechen will. Zurück zu den Forumsbeiträgen. Bei den beiden, die ich zitiert habe, ist auffällig, dass es eine gewisse Parallelisierung von Schwulen und Juden in ihnen vorkommt. Ins Gas bzw. Tätervolk. Und in beiden wird die Gleichung Schwuler gleich Jude gleich Opfer aufgemacht. Sich selbst sieht man in der Rolle des Täters. Für Dr. Gott scheint Schwule ins Gas das Böseste, das Allerböseste zu sein, was er sich an Provokation vorstellen kann. Er wünscht sich Aufmerksamkeit und hofft auf einen eigenen Artikel. Dieses übertrieben Provokative, das meist auch noch mit großem Hinweisschild daherkommt, sorgt für Verwirrung in der Debatte um die Frage, ob es sich beim Schwulenhass um einen Einzelfall oder um den Konsens dieser Subkultur handelt. Denn wer seine Provokation so provokativ ankündige, der meine, was er sagt, auch nicht so ernst, lautet eine weit verbreitete Lesart. Ich zitiere: Die Entgleisungen im deutschen Hip-Hop sind Teil einer Unterhaltungskultur, in der die Geschlechterfrage zunehmend humoristisch oder durch die Kunst des Übertreibens geklärt wird. Auch die Hip-Hop-Szene agiert mit sexuell konnotiertem Angriffswitz. Im spielerischen Modus der Beleidigungen werden Realitätsbezüge gelockert, zugleich verfestigt. Zitat Ende. Das erläutert Jens Thomas in der Testcard, so einem halbjährlichen Popkultur-Magazin, und meint damit eigentlich genau den gleichen Zusammenhang. Solche Provokationen sind Provokationen und je provokatorischer sie daherkommen, desto weniger muss man sie ernst nehmen. Auch wenn man den spielerischen Modus von Beleidigungen in der Forderung Schwule ins Gas nicht unbedingt erkennen mag, trifft der Autor doch einen Kern. Das konformistische Element des schwulen Hasses. Andreas Reschke hat ja in Bonjour Tristesse schon auf die berühmte F-Skala hingewiesen, anhand derer in den Studien zur autoritären Persönlichkeit die Anfälligkeit für faschistische Ideologie ermittelt wurde. Die konformistische Rebellion, wie sie sich im deutschen Hip-Hop ausdrückt, macht einen Rückgriff auf diese Kategorien beinahe zwingend, eben weil sie nicht auf den Hip-Hop beschränkt sind. Und dazu gehört Projektionen sexueller Fantasien, dazu gehört Frauenfeindlichkeit und so weiter, das werde ich dann alles noch erläutern. Ausgehend von der Parallelisierung Schwuler, Jude, Opfer, möchte ich zu Beginn einige Anmerkungen zur möglichen Innenwelt der Autoritären machen, wie sie sich auch, aber eben nicht nur im deutschen Hip-Hop tummeln. Schwuler, Jude, Opfer, das sind seit einigen Jahren die beliebtesten Schimpfworte auf deutschen Schulhöfen. Dort wird meistens pubertätsbedingt auf sehr direkte Weise artikuliert, was sich im Resonanzboden des Ressentiments gerade tut. Der Dreiklang verrät einiges. Zunächst fällt auf, er wirkt nicht disharmonisch. Schwuler, Jude, Opfer, das ist das pathisch-projektive Geräusch, das entsteht, wenn das autoritäre Syndrom sich anschickt, einmal mehr geschichtsmächtig zu werden. Geschichtsmächtigkeit erlangt es, wenn es allgemein geworden ist, so allgemein, dass es sogar die prospektiven Opfer erreicht. Irrationale Assimilationsanstrengungen ihrerseits sind ein Indiz dafür, dass eine, wie Theodor W. Adorno das ausdrückte, politische Konkretion des autoritären Syndroms bevorsteht. Das ist eine formale Beschreibung, die keine Auskunft darüber gibt, warum die Bezeichnungen Schwuler, Jude, Opfer im Ressentiment einen so harmonischen Dreiklang bilden, also welchen Inhalt der Hass hat und woher er kommt. Dazu reicht es nicht, Definitionen von beispielsweise Schwulenfeindschaft und Antisemitismus zu vergleichen oder festzustellen, was der Fall ist, dass in den westeuropäischen Ländern der Anstieg antisemitischer Gewalt seit dem Beginn der Terrorintifada im Herbst 2000 und spätestens mit den Anschlägen vom 11. September 2001 mit einem Anstieg schwulenfeindlicher Gewalt einhergeht. Damit ist ebenfalls noch nichts über den Inhalt, sondern lediglich über die Struktur der Gewalt gesagt. Zudem ist es nicht so, dass im Seelenhaushalt des Ressentiments der Dreiklang unterschiedliche Verfolgungs- und Vernichtungsgelüste bedienen würde. Etwa in dem Sinne, dass man sich im Angriff auf einen Schwulen der eigenen Männlichkeit versicherte, wohingegen im Angriff auf einen Juden sich die Abwehr des unbegriffenen Abstrakten konkretisierte. Es kann nämlich auch umgekehrt sein, beziehungsweise in den meisten Fällen sind beide Motive gleichbedeutend. Es geht um das Opfer, genauer um die Passivität des Opfers, seine Wehrlosigkeit, die verhöhnt wird. Passivität ist bedrohlich, weil der Autoritäre ahnt, dass sie nicht nur die von ihm befürchtete Ohnmacht beinhaltet, sondern auch die Hingabe und den Genuss, sich einem anderen hinzugeben. Wenn das Opfer beschimpft wird als Opfer, dann ist das kein tautologischer Vorgang, vielmehr ist das Opfer immer Opfer. Und seine Bezeichnung als solches soll einen Bann aussprechen gegen die Gefahr, selbst Opfer zu werden. Denn, und das ist auch auffällig, richten sich ja diese Bezeichnungen, Schwuler, Jude, Opfer, keineswegs und auch, oder auch nur in erster Linie gegen diejenigen, auf die eine solche Bezeichnung im weitesten Sinne zutrifft. Im Gegenteil wird das Opfer, um Opfer sein zu können, mit diesen Bezeichnungen belegt. Die Zugehörigkeit zum autoritären Kollektiv stellt sich nur negativ her, aus der ganz und gar nicht unrealistischen Angst, jederzeit selbst ausgeschlossen werden zu können, nicht etwa aus dem fehlgeleiteten Bedürfnis nach ein wenig Nestwärme in der kalten und bösen Welt. So sind es zwar von sich selbst abgespaltene Bedürfnisse und Eigenschaften, die auf das Opfer projiziert werden und mit denen es markiert wird, aber schon hier verliert die Projektion ihre Funktion, denn der Autoritäre ahnt, dass der Bann gegen das Abgespaltene nicht lange vorhalten wird. Denn im Opfersein steckt ja auch eine Chance, nämlich die Chance, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden, zum Täter werden zu dürfen. Die Bezeichnung Opfer hat den Zweck der Erniedrigung, wenn es auf einen Einzelnen gemünzt ist. Es wird dem autoritären Charakter hingegen zum Ehrentitel bezeichnet, ist das eigene Kollektiv, welches zum Handeln aufgerufen wird. Wie dem autoritären Charakter überhaupt die Vorfreude die schönste Freude und die Erfüllung an sich schal ist, erfüllt ihn die Selektion und die Markierung des Opfers, seine Erniedrigung, mehr als das Töten selbst. Die Freude an der Vorfreude ist nicht nur eine Kulturleistung der Versagung, sie ist vor allem die Freude an der Projektion, weil man die Erfüllung in schillernden Farben sich ausmalt und folglich Erfüllung zwangsläufig Enttäuschung bedeutet, denn so toll, wie man sie sich vorgestellt hat, kann keine Erfüllung sein. Ganz abgesehen davon, dass der Autoritäre mit dem Objekt der Begierde gar nichts anzufangen weiß, gibt es da leider immer noch den anderen, der eigenen Omnipotenzfantasie eine Grenze setzt. Schon die Anwesenheit des anderen empfindet der Autoritäre als Zumutung, denn sie setzt ihm Grenzen. Es ist der Verdacht, der ihn umtreibt, der andere könnte ihn über den Tisch ziehen, übers Ohr hauen, ihn manipulieren. Und obschon er nicht abgeneigt ist, mit grotesker Dummheit zu kokettieren, nagt an ihm doch die Ahnung, es könnte etwas anderes geben, als das Bedürfnis, dabei zu sein und mitzumachen. Eine Ahnung, die so bedrohlich ist, dass sie auf keinen Begriff zu bringen ist und deswegen mit den Eigenschaften umschrieben wird, die das Ressentiment bereithält: weichlich, sexuell verdorben, gemeinschaftsfremd, egoistisch, maßlos, schmierig, genusssüchtig, ausbeuterisch, zur Verschwörung neigend und so weiter. Es gibt noch eine Menge mehr solcher Eigenschaften und sie sind Konjunkturen unterworfen. Die hier genannten Eigenschaften verbindet aber, dass sie sowohl gegen Juden als auch gegen Schwule in Anschlag gebracht werden. Und zugleich gegen jeden Einzelnen, der den gemeinschaftlichen Konsens verlässt. Wie immer, wenn dieses amorphe, nicht fassbare Unbehagen projiziert und an einem Objekt personalisiert wird, handelt es sich um den Versuch, Verantwortliche zu finden für das eigene, voraussehbare Scheitern in der Konkurrenz und damit jeden Gedanken an eine eigene Verantwortlichkeit abzuwehren und den eigenen Opferstatus zu verteidigen. Der Aggressor wähnt sich immer in der Defensive. Den Opfern wird unterstellt, etwas zu haben, das sie allerdings ebenso wenig besitzen wie die Angreifer: Individualität, Subjektivität. Die Angst vor dem Einzelsein, das als Schwäche empfunden wird, weil ein Leben ohne Hierarchie nicht denkbar ist, treibt alle um, weswegen Minderheiten Identitätsdebatten führen. Woher kommen wir? Warum gibt es uns? Die potenziellen Verfolger hingegen wissen, wer sie sind, weil sie wissen, wer sie nicht sind. Das antizivilisatorische Ressentiment ist die Klammer dieses Hasses, so unterschiedlich sich ansonsten Schwulenfeindlichkeit und Antisemitismus äußern, so verschiedenartige Funktionen im autoritären Seelenhaushalt sie auch erfüllen mögen. Es gibt am Ressentiment allerdings etwas im zweifachen Sinne Unaufklärbares. Das ist zum einen seine Unvernunft, die eben aller Behauptungen zum Trotz keine Gegenvernunft oder keine andere Vernunft ist, sondern Irrationalismus. Und zum anderen das Innere des Wahns, an dem jede Aufklärung scheitert, die nicht bereit ist, sich selbst zu verraten. Beides ist nicht aufklärbar, sondern kann nur kritisch beschrieben werden. Diese Momente des Unaufklärbaren zu rationalisieren, sich irgendwelche Erklärungen mit sozialer Benachteiligung oder sowas zurechtzulegen, heißt letztlich vor dem autoritären Kollektiv zu kapitulieren, und seine Mitglieder tun letztlich nichts anderes, wenn sie sich die Welt nach Maßgabe ihres Seelenlebens erklären, das sie selbst nicht verstehen. Weil uns also die Innenansicht versperrt bleibt, können wir versuchen, die gesellschaftliche Dimension zu fassen als Entwicklung der Homophobie zum antischwulen Ressentiment, von der allgemeinen Ablehnung von Homosexualität zur spezifischen Ablehnung des Schwulen, des emanzipierten Homosexuellen als Typus der spät- oder nachbürgerlichen Gesellschaft. Zugleich mit dem Rückgang gesellschaftlicher Diskriminierung steigt die Angst vor Übergriffen auf Schwule und Lesben. Zugleich mit dem steigenden Selbstbewusstsein von Schwulen und Lesben ist eine Auflösung heterosexueller Identität zu beobachten, die sich in homophoben Ritualen erneute Selbstversicherung erhofft. Für diesen Anteil scheint mir ganz wesentlich Hip-Hop zu stehen. Der Begriff der Homophobie, der in dem Zusammenhang immer gern benutzt wird, ist allerdings ein schillernder. Als Phobie beschreibt er im Wortsinne die Angst vor dem Gleichen. Damit ist er eine reine Umkehrung der in sich schon schwulenfeindlichen Annahme, Homosexuelle seien nur am Gleichen interessiert. Zugleich ist Phobie eine Kategorie der Psychopathologie. Mit Phobien werden Ängste beschrieben, die nicht real sind. Die Grundannahme ist schon das Problem, nämlich, dass es Angst sei, die zu Aggression gegen Schwule führe und nicht Hass. Der Begriff Homophobie reicht aus, wenn es um die Beschreibung adoleszenter Rituale geht, die meist folgenlos sind. Hier ist tatsächlich eine Phobie am Werke, eine Angst, die nicht im Realen begründet ist. Es ist die Angst vor einer Möglichkeit seiner selbst, die abgespalten und projiziert wird und allerdings nur in Ausnahmefällen zu Gewalttaten führt. Meist reicht das Agieren der Angst im Freundeskreis oder der Clique aus, wenn zum Beispiel aus dem Schwachen der Schwule wird. Das letzte Privileg, das junge Männer genießen dürfen, ist das der Männlichkeit. Und hier kommt der Islam ins Spiel, der ihnen dieses Privileg nahezu uneingeschränkt garantiert. Und daher auch die Dominanz dieser Sorte Männlichkeit in der Hip-Hop-Kultur. Das Schicksal des Ausschlusses aus der Konkurrenz teilt ja die Mehrheit der Jugendlichen. Und während junge Frauen sich mehrheitlich auf Schule, Ausbildung und Erfolg orientieren, sind junge Männer neidisch auf ihre islamisierten Geschlechtsgenossen, deren Doppelmoral ihnen fast alles erlaubt. Was bei den meisten Jugendlichen eine kurze Phase ritualisierter Abgrenzung ist, findet in geschlechtergetrennten Gemeinschaften, das sind die meisten islamischen Gemeinschaften, Gesellschaften, nicht einmal nach der Eheschließung ein Ende, weil die Trennung zwischen den Geschlechtern aufrechterhalten wird. Dass sich dies am Manifest Homosexuellen, am Schwulen entlädt, der seine sexuelle Orientierung als Lebensweise geradezu feiert, erscheint beinahe zwangsläufig. Homophobie wird in dem Maße von einer Phobie zum ideologisierten Ticket, wie der politische Islam politische, soziale und familiäre Bindungen prägt. Und da hat man eben dann dieses Phänomen, zumindest in Berlin, in einigen Gegenden, eben, dass die dann auch den Charakter der von geschlossenen Gesellschaften annehmen. Hier taugt der psychologische Begriff der Homophobie auch nicht mehr, denn das Ressentiment hat sich ideologisch verselbstständigt. Vor allem ist aber nicht mehr die Homosexualität das Objekt der Abgrenzung, das im Ritual quasi magisch besiegt werden soll, sondern es ist der emanzipierte Homosexuelle, der Schwule selbst. Davon sprechen die Texte deutscher Rapper. Wo es in der Homophobie darum geht, die Homosexualität abzuwehren und es ziemlich egal ist, ob die jeweilige Personifizierung tatsächlich schwul ist oder nicht, interessiert sich ihre ideologisierte Variante gar nicht für die Homosexualität, sondern zielt auf den offen schwulen Mann, auf die selbstbewusste Frau, deren bloße Existenzen als Affront gewertet werden, weil sie einen Angriff auf den Ehrenkodex der mehr oder weniger islamisierten Männlichkeit darstellen und weil sie sich der Verfügung des Mannes vollkommen entziehen. Das, denke ich, ist auch mit einem Grund, warum sozusagen gerade Frauen und Schwule in solchen Rap-Texten mit so heftigen Vokabeln belegt werden. Der emanzipierte Homosexuelle ist, wie auch die emanzipierte Frau und der emanzipierte Jude, ein genuines Produkt der Zivilisation. Sie wurden in der Konsequenz kapitaler Gleichmacherei zu Subjekten gemacht, damit sie dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. So gesehen hatten jene antikolonialen Bewegungen recht, wenn sie die Homosexualität als Ausdruck bürgerlicher Vergesellschaftung betrachten und sich ihrer selbstbewusste Homosexuelle, Transsexuelle oder Prostituierte ebenso verfolgten wie Großgrundbesitzer, Militärs und US-Agenten. Die Schwulen sind mit den Kolonisatoren erschienen, nun sollen sie mit ihnen wieder von der Bildfläche verschwinden. So sehr die Gesetzgebung der Kolonialherren die Homosexualität unter Strafe stellte, so sehr waren sie es, die das Phänomen erst heraufbeschworen. Denn selbstverständlich gab es Homosexuelle in den kolonisierten Bevölkerungen, aber mehr noch gab es zumeist irgendeine Form gesellschaftlich erlaubter Homosexualität, sodass die Frage nach einer sexuellen Identität gar nicht aufgeworfen wurde. Erst mit dem Kolonialherrn kam die kapitalistische Subjektivität zum Tragen, die nach dem Individuum fragte und selbstverständlich das Objekt der Ausbeutung meinte. Am Untergang der traditionellen Gesellschaften hat die Sprengkraft des Selbstwiderspruchs des Subjekts, dessen sich die Kolonisatoren ebenso wenig bewusst waren wie die Kolonisierten, mindestens einen ebensolchen Anteil wie die Maßnahmen, die bewusst zu dem Zwecke der Bekämpfung der Verrohung von Sitten eingeleitet wurden, also aus der Sicht der Kolonisatoren. Es ist dem Wesen der bürgerlichen Emanzipation von Minderheiten geschuldet, dass in ihr immer ein Unglück liegt. Das Assimilationsparadox macht jede Bemühung um Anerkennung zur Farce, weil die Angleichung nie vollständig sein kann, ohne die eigene Differenz völlig aufzugeben. Die Gesellschaft, die ihre Minderheiten in unterschiedlichem Maße zur Abgrenzung und Selbstverständigung braucht, verweigert sowohl die Assimilation wie die Möglichkeit, mit der Differenz gleichberechtigt in ihr zu leben. Poststrukturalistische Ideologen stehen in diesem Zusammenhang immer wieder Ochs vorm Berg, wenn sie zu erklären versuchen, warum in England in weniger als einem Jahrhundert bestimmte Formen mann-männlicher Beziehungen, zum Beispiel das Schlafen in einem Bett, vom Bestandteil der höfischen Moral zu einem Merkmal männlicher Homosexualität geworden ist, warum eine repressive Sexualmoral Einzug hielt und warum sie Jahrhunderte überdauern sollte. Dass die neue Qualität von Tauschbeziehungen die Subjektivität unterdrückte, die sie schuf, bleibt für denjenigen ein Geheimnis, der zwar mit Michel Foucault um die Anstrengungen weiß, die zur Triebunterdrückung unternommen wurden, aber mit ihm verkennt, dass diese Zurichtung zum Subjekt die Voraussetzung darstellt, die Abschaffung der Herrschaft des Menschen über den Menschen wenigstens theoretisch in Angriff zu nehmen.